Heute in CT-Uplink: Packstation gehackt, unsichere Alarmanlagen und zwei etwas andere Smartphones. Bis gleich.
CT-Uplink.
Hallo, willkommen zum CT-Uplink. Schön, dass ihr zuguckt an diesem sehr sommerlichen Wochenende. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom und habe heute mit mir, ich fange mal mit dir an.
Sven Hansen, hallo.
Du bist aus dem?
Software und Medien.
Ha.
Ich habe es schon gelernt.
Ronald Eikenberg aus dem Ressort Systeme und Sicherheit.
Alexander Spier aus dem Ressort mobile Hardware und Internet.
Genau, danke. Jetzt habe ich euch gleich alle geweckt. Genau, ich habe die aktuelle CT, darum geht es heute. Das ist die Nummer 14, die ist wieder tiefrot. Und wir haben drei Themen und diesmal haben wir vor allem zwei ganz schön krasse Sicherheitsthemen, Security-Themen, Lückenthemen. Genau, und anfangen tun wir mal mit dir, haben wir gesagt. Und zwar hast du Pakete gehackt. Hast du Pakete gehackt? Nein. Was hast du gemacht?
Im weiteren Sinne. Also eigentlich haben wir uns mal die Packstationen etwas genauer angesehen. Das sind ja diese Paketkästen, die, also wenn man berufstätig ist, dann kennt man die wahrscheinlich.
Genau, ja.
Ungefähr 3000 Stück gibt es davon. Und es hat sich herausgestellt, dass darin eine doch erhebliche Sicherheitslücke klafft.
Was, also das heißt ja aber nur, also da kann man jetzt nicht, da geht es nicht um Geld oder sowas. Ne? Also da geht es wahrscheinlich um... Dass man, kann man fremde Pakete abholen oder kann man andere alle öffnen? Was kann man machen?
Ja, letztlich.
Das finde ich ja praktisch.
Öffnen.
Das finde ich doch, wenn ich hinkomme.
Klock, 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 klock. Alle öffnen kann nur der Paketzusteller tatsächlich,
okay,
aber um Geld geht es schon, weil man kann diese Packstation missbrauchen, um zum Beispiel Waren bei großen Online-Anbietern mit geklauten Kreditkarten zu bestellen. Diese Sachen werden häufig an Packstationen geliefert, halt eine gewisse Anonymität zu gewährleisten. Also der Täter will natürlich nicht erkannt werden und deswegen nimmt er irgendeinen DHL-Kunden und nutzt dessen Identität, um die Pakete dann auf dessen Namen an die Packstation liefern zu lassen und holt sie dann ab.
Und wieso? Ging das schon immer oder ist das jetzt was Neues? Oder also... Machen das Leute?
Das machen tatsächlich.
Meine Karte. Ich bin Packstationsnutzer. Wie viele Leute machen das auf meine Karte?
Das machen tatsächlich Leute. es gibt immer wieder Berichte in Zeitungen, wo dann auch Leute ertappt werden, die dann die Pakete abholen. Und teilweise auch Drogen zum Beispiel, ne? Aus dem Internet, aus dem Darknet. Liefern zu lassen oder auch Waffen, gefälschte Ausweise, so ein Kram. Alles, was man jetzt nicht nach Hause liefern lassen möchte, sage ich mal.
Und wie funktioniert das? Also man muss eine geklaute Kreditkarte, eine gefälschte, kopierte Kreditkarte braucht man.
Ich fange mal ganz vorne an.
Ja, fang mal von vorne an.
Also eigentlich, am Anfang war es so, dass man hat bei der Post so eine Goldcard bekommen, eine sogenannte. Das ist eigentlich nur eine Kundenkarte.
Genau, so
ein Magnetstreifen, das leuchtet da hinten jetzt auch rot. Jetzt leuchtet es da. Hinten sieht man den Magnetstreifen. Die sieht sehr sicher aus. Das ist eigentlich ein Trugschluss, muss man so sagen. Wir haben uns die genauer angesehen. Das haben andere auch schon vor uns getan. Ja. Da sind Daten drauf, die man auch mit bloßem Auge von der Karte ablesen kann. Also wir haben das jetzt mal hier ein bisschen geschwärzt, damit der hier keine Schwierigkeiten bringt.
Also quasi der Name und die...
Genau, also einmal ist es der Name... Der Kundenname und einmal ist es die sogenannte Postnummer. Das ist nichts anderes als die Kundennummer. Und diese Daten sind im Prinzip öffentlich.
Ja,
Die stehen auf den Paketen drauf, die man sich an die Packstation liefern lässt. Also die Händler haben die. Wenn jemand die Zugangsdaten bekommt, kann er damit auch diese Daten abrufen. Das klingt erstmal nach einer Hürde, Zugangsdaten zu stehlen. Aber es ist tatsächlich so, dass diese Zugangsdaten in Untergrundforen gehandelt werden, ab 5 Euro. Da gehst du hin, sagst hier, ich brauche DHL-Zugangsdaten, Packstation. Und damit kannst du dann eben so eine Packstation nutzen. Und wo der Accountinhaber, also der legitime DHL-Kunde wohnt, ist in dem Fall egal, weil du kannst die deutschlandweit an jede Packstation verlassen. Diesen ganzen Verfahren dem Abholen des Pakets stand bisher die anfangs eine PIN entgegen. Also du brauchtest die PIN, die zu der Karte passt. Mhm. Oder seit 2012, was sehr gut war, die M-TAN. Das kennt man vom Online-Banking. Da kriegt man einen Code aufs Handy geschickt per SMS. Und den muss man dann, nachdem die Karte von der Packstation eingelesen wurde, eintippen. Und dann öffnet sich das Paketfach erst.
Ja, genau so kenne ich das.
Das hat auch dazu geführt, dass, dass man es schwer hatte, wenn man so ein Ding missbrauchen wollte. Das haben wir sehr positiv aufgenommen zu dem Zeitpunkt 2012. Ja, bis dann, jetzt kommen wir zu der eigentlichen Lücke.
Ja, genau.
Das wird jetzt ein bisschen spannender. Bis dann vor ein paar Wochen die App aktualisiert wurde. Also es gibt eine App von DHL, die heißt einfach DHL-Paket. Mhm. Damit kann man sehen, welche Sendungen in der Packstation warten. Und seit Anfang Juni kann man damit auch die M-TAN abrufen. Mhm. Also die M-TAN, die bisher nur per SMS zugestellt wurde, wurde jetzt plötzlich auch über die App ausgeliefert. Und das hat dazu geführt, dass jeder, der die Zugangsdaten hatte, eben zum Beispiel irgendwo geklaut, konnte dann auch die aktuelle M-TAN übers Internet abrufen.
Ach so,
ohne Zugriff auf die Handynummer zu haben. Also diese zusätzliche Sicherheit, die die M-TAN bisher geboten hatte, war damit hinfällig. Und das fanden wir schon ein ordentliches Sicherheitsproblem und haben DHL auch Bescheid gegeben, schon vor ein paar Wochen. Also kurz nachdem die Funktion eingeführt wurde, also wir haben da einen Hinweis bekommen von einem Sicherheitsforscher, der uns schon viele Lücken gemeldet hat, Hanno Heinrichs. Und sind dann an DHL herangetreten, haben gesagt, hier, das kann doch so nicht gemeint sein. Die M-TAN ist ja im Prinzip jetzt kaputt. Wollte da nicht mal was machen, schaltet es am besten ab.
Ja.
Wir hatten dann auch ein kleines Proof-of-Concept-Skript, womit wir das dann ohne App machen konnten. Also wir konnten dann über die Zugangsdaten, haben wir Benutzername, Passwort eingetippt und hatten dann direkt die M-TAN bekommen über dieses Skript, ohne App eben.
Ja, und so funktioniert, also wenn man das dann hat, dann kann man irgendwo hingehen, dann kann ich bei Amazon ja gehen und das auf den Account bestellen und dann kann ich es auch abholen.
Ja, also zum einen hast du dann nochmal die Magnetkarte ins Spiel zu bringen, die Goldkarte, die kannst du dir sehr leicht erstellen, weil eben nur Daten drauf sind, die öffentlich sind im Prinzip.
Deswegen hast du die hier,
so sieht
das dann aus.
Da gehst du hin.
Das ist deine Whitecard.
Das ist, auch Rolling genannt, also die kriegt man für ein paar Cent im Internet in großen Paketen, die kosten nichts.
Okay.
Du kannst dann hingehen.
Kann man auch eine alte Karte überspielen?
Kann man,
hat man doch sowieso zu Tausenden zu Hause.
Also wenn man das macht und wirklich Böses im Schilde führt, ist es natürlich weniger auffällig, dann mit so einer echten Karte hinzugehen, wo dann nur eben andere Daten drauf sind. Man kann aber auch eben mit diesen Rohlingen arbeiten und dann sehr leicht, ohne Zugriff auf die Originalkarte zu haben, eine funktionsfähige Goldcard erstellen, die jetzt halt optisch eben weiß ist, es funktioniert sehr gut. Und die M-TAN bekommt man dann, oder man hat sie bekommen, eben durch diese App-Zustellung der M-TAN. Und nachdem wir DHL informiert haben, hat DHL erstmal gesagt, wir sehen da kein erhöhtes Sicherheitsrisiko durch das Ganze. Das ist irgendwie eine zusätzliche Option.
Ja.
Der Kunde kann sie nutzen, er muss sie nicht nutzen. Das allerdings war ein Trugschluss, weil es funktionierte bei allen Kunden, also auch bei Oma Erna.
Ich wollte gerade sagen, weil ich habe die App nicht. Aber es geht trotzdem, weil
Die haben auch nie gefragt. Die haben tatsächlich auch nie gefragt. Ich hab die App ja auch drauf. Und das war einfach freigeschaltet. Irgendwann hieß es, du kannst das jetzt auch nutzen, super. Also ich habe nicht mal die Möglichkeit zu sagen, ich möchte diese, also ich gebe jetzt ein Stück Sicherheit auf und das konnte ich nicht mal sagen, die haben es einfach gemacht. Ne?
Ja, also jemand kann sich die App installieren und meine Benutzerdaten abrufen, ohne das eingeben, wenn er sie hat.
Und die M-TAN abrufen. Und damit dann mit seiner selbst erstellten Karte, die eben mit Daten erstellbar sind, die er übers Internet bekommt, zur Packstation gehen und Pakete abholen. Also entweder deine Amazon, sonst was Bestellung, Zalando vielleicht, oder eben Sachen, die er selber bestellt hat, weil die ihm dann doch zu brisant waren. Hat
irgendwas gesagt, warum sie das geändert haben? Weil so richtig der Benefit dafür den Kunden leuchtet mir noch gar nicht ein. Also das hat vorher funktioniert per SMS. Wo ist der Grund überhaupt, dass...
Du brauchst halt keine SMS mehr, ne?
Ja, aber
so. SMS ist tot. Nee, keine Ahnung.
Nein, das ist ja eh ein, stimmt. Ne?
Also ist, ne, eigentlich nutzt es ja, wenn du die App nutzt,
wenn jemand mit dem Tablet da sich hinstellen würde oder so.
Naja, aber,
die mit dem Tablet auch fotografieren, die machen das dann auch.
Aber ich glaube, selbst mit einer Karte mit Datenvertrag kannst du trotzdem mit einem SMS.
Ja, also eigentlich.
Das ist total gaga, wie das auszuschalten.
War, glaube ich, als Komfortfunktion wurde es beworben. Du konntest auch eine neue M-TAN anfordern über die App. Aber am Anfang lief es halt noch parallel, also sowohl über SMS als auch über App oder auch über Push-Nachrichten. Aber ich schätze mal, dass es langfristig dafür wohl so geplant war, dass die SMS-Benachrichtigungen abschalten. Ja, es ist ja doch recht teuer, so ein kostet immer noch ein paar Cent und
ach so,
kostet dann einiges zusammen.
Jetzt kurz, also das große Problem ist, dass dann jemand quasi auf meinen, also habe ich jetzt erstmal direkten Schaden davon, außer dass jemand auf meinen Namen Drogen bestellt, also das ist schon, das ist das Problem, also, oder? Dass jemand auf meinen Namen Drogen bestellt vielleicht und wenn jetzt die Polizei das findet, dann...
Ich muss es ja auf deinen Namen, sondern er schickt das ja quasi an irgendeine Packstation, wo aber dein Name ist damit verbunden, er schickt es an irgendeine Packstation und kann es einfach dort abholen. Und es sieht aus, ob du das bestellt hättest, selbst wenn du, sagen wir mal, das nicht jetzt irgendwo im Netz unter deinem Namen bestellt wurde, aber es geht an deine Packstationsnummer irgendwo in Norddeutschland, wenn du in Süddeutschland bist oder sonst wo. Das ist natürlich dann
okay, immer wahrscheinlich, so, wenn jemand Drogen bestellt, dann würdest du auch sagen, okay, das ist logisch, dass du das nach Nürnberg schickst.
Klar, und ich meine, du weißt mal, dass sie nicht dorthin gehen und sagen, oh, ich habe eine neue Packstation, hä, wieso kommt die denn wieso kriege ich denn jetzt Benachrichtigung dort und dorthin? Aber im Prinzip, wenn es schnell gemacht ist, dann ist die Sendung weg und ist nur dein Name noch da, der da irgendwo dahinter steht. Ja. Ne?
Du bist dann letztlich der erste Ansprechpartner auch für die Ermittler, weil das ist dein Name, über den das erstmal abgewickelt wurde. Und da muss erstmal überprüft werden, ob du da im Zusammenhang mitstehen könntest.
Ich glaube, wir haben auch ein Video dazu.
Ja,
wollen wir das kurz mal zeigen?
Wir DHL ja informiert hatten und DHL gesagt hat, das ist alles gar nicht so schlimm, haben wir es dann auch mal ausprobiert.
Dann zeig mal das doch mal jetzt.
Mit Einwilligung eines Kollegen. Also wir haben dessen Karte sozusagen kopiert oder eine neue.
Ich weiß nicht.
Ich bin jetzt hier in Hannover an einer Packstation von DHL und ich habe bei mir eine selbstgenerierte Karte, die mit der Postnummer beschrieben ist und eine MTAN, die wir generiert haben, indem wir unser Skript mit den Zugangsdaten gefüttert haben und das hat das dann über den App-Übertragungsweg hat es diese MTAN empfangen. Und jetzt probieren wir mal aus, ob das funktioniert. Erstmal stecke ich jetzt die Karte unten in das Lesegerät, so wie man das normalerweise mit der Originalkarte macht. Und nach 3 Sekunden soll man sie wieder rausziehen. Das habe ich jetzt getan. Und jetzt sagt er mir, ich möchte doch bitte die MTAN eingeben. Oben sagt er mir das auch. Und das mache ich jetzt. Und das war 1552. Und bestätigen. So, und jetzt gucken wir mal. Sie haben sich erfolgreich an dieser Packstation angemeldet. Bitte treffen Sie eine Auswahl. Ich möchte eine Sendung abholen. Sie haben eine Sendung. Und das möchte ich gerne öffnen. Und jetzt ist da auch tatsächlich das Ding aufgegangen. Und da ist ein Paket drin. Und wie man hier sieht, das wäre für den Kollegen Nico Joran gewesen.
Okay, also das habt ihr ausgetestet. Geht das jetzt? Also hat DHL hat gesagt, ist kein Problem. Haben Sie die Meinung geändert jetzt, wo es in CT steht und auf Heise Online?
Die haben ihre Meinung schon vorher geändert, weil sich da noch was ergeben hat, was sehr unschön ist.
Ja.
Also die Lücke.
Noch unschön.
Okay. Es ist nicht nur so, dass wir diese Lücke eben entdeckt haben und eben auch verifizieren konnten. Es ist auch so, dass diese Lücke, nachdem DHL halt bestritten hat, dass es ein Sicherheitsproblem ist, dass sie dann schon im Darknet ausgenutzt wurde. Also mein DHL hat dann von selbst gemerkt, dass da irgendwo ein Tool rumschwört für 20 Euro, mit dem man eben genau diesen Angriff durchführen kann, also eben mit den Zugangsdaten die Ämtern abrufen kann. Und das war wohl dann für DHL auch dann der Punkt, wo sie gesagt haben, das ist vermutlich doch nicht ganz so unproblematisch und da müssen wir mal was tun.
Und was haben sie getan?
Sie haben dann die Funktion, eben diese Ämternzustellung per App abgeschaltet und sagen jetzt, dass sie da nochmal technisch ein bisschen dran arbeiten wollen, bevor das wieder aktiviert wird. Und ja, wir gucken mal, was da passiert. Also es gibt ja durchaus auch Möglichkeiten, so ein Verfahren sicher zu gestalten, auch über eine App. Das machen die Banken mit Push dann. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass das irgendwann wieder funktioniert, aber es ist wahrscheinlich noch ein bisschen Arbeit notwendig.
Okay, also das heißt, Sie haben das jetzt so abgeschaltet, dass es bei keinem geht. Also nicht nur bei denen, die die App aktualisiert haben oder so und nicht mehr geht, sondern bei allen. Also ich muss mir jetzt erstmal keine Sorgen machen.
Also gestern hat er noch gemeint, dieser Bereich ist nicht aktiv im Moment. Also du konntest tatsächlich die TAN noch sehen, aber du konntest sie nicht mal neu abrufen darüber und solche Geschichten. Also die haben offensichtlich da irgendwas im Hintergrund abgeschaltet, damit das erstmal nicht funktioniert. Aber die haben noch nicht mal die App aktualisiert, also da wird auf jeden Fall im Hintergrund gerade noch ordentlich gebastelt. Ne? Also da sind sie noch nicht ganz raus aus der Geschichte. Ne?
Sollte ich die App ja doch installieren, damit ich sehe, ob jemand woanders auf meinen Namen Bogen bestellt.
Das heißt aber, der SMS-Weg, der funktioniert dann halt weiter.
Der funktioniert. Ja, du kriegst jetzt ja ganz normal eine SMS wieder, ist gar kein Problem. Also das klappt alles. Aber das in der App selber ist erstmal wieder abgeschaltet. Ne?
Okay, ja. Also offensichtlich nicht so ganz weit gedacht.
Genau. Glaube ich auch.
Okay, ja. Also hier haben wir so ein Paket, haben wir dann schon. Dann genau, also erstmal Problem gelöst, aber kann sein, dass in ein paar Wochen die gleiche Geschichte ein bisschen komplizierter nochmal kommt.
Wir hoffen nicht.
Wir hoffen nicht, natürlich hoffen wir nicht. Okay, da habe ich tatsächlich nicht so drüber nachgedacht. gut, das ist jetzt die erste Sicherheitslücke, wo man mit Nachdenken hätte drauf kommen können. Oder? Also.
Ja, also ich glaube schon,
das jetzt mal, dass wir zu viert wären drauf gekommen.
Ja, wenn man eine Zwei-Faktor-Authentifizierung hat, das, die kaputt zu machen, das muss man schon mal vielleicht
genau.
An der Stelle kann es aber auch eine Kalkulation sein. Ne? Da musst du ja gucken, wie viel kommt bei den normalen Postboten weg.
Ja, okay,
wie viel kommt bei der Packstation weg? Wo ist der Komfortgewinn? Und dann sagst du vielleicht auch, wenn du da sitzt, oh ja gut, 1% rutscht da durch. Ein paar Drogen gehen bestimmt auch über normale Post.
Ja, eben.
Aber ja, okay.
Ja, das ist aber jetzt meine Überleitung, weil das war ja die eine Lücke. Du hast die nächste Lücke.
Eine andere Lücke, ja.
Genau, du hast eine andere Lücke. Was hast du gefunden?
Ja, die habe ich schnell erzählt. Die hört auf den Namen 1, 2, 3, 4 und damit ist die Geschichte fast schon erzählt.
Das Ronald klingt nach einer Lücke, die wir ja schon 10-mal hatten.
Ja, so ein bisschen ist es leider auch so, aber halt nicht in der Dramatik, wie sie sich dann doch für uns dargestellt hat. Ja. Weil Ronald war das ja alles jetzt sehr kompliziert halt auch mit dem Technischen. Hier war es relativ einfach, die Geschichte. Wir haben vor ein paar Heften mal angefangen, vernetzte Alarmanlagen vorzustellen. Alarmanlagen haben wir sonst nicht so gemacht, aber die Dinger gehen immer mehr in Richtung Smart Home. Das heißt, auch da kann ich per App irgendwie rumwischern, noch ein paar Aktoren bewegen, halt Licht an- und ausmachen und eben zusätzlich, wenn ich unterwegs bin, in meine Hütte reingucken mit so kleinen Kameras hier, kann man auch mal zeigen, also alles funkbasiert, ist jetzt nicht so, dass man sein ganzes Haus aufreißen muss, die pappt man irgendwo dran, ist eine Batterie drin. Und die
das ist ein Bewegungsmelder.
Das ist ein Bewegungsmelder, kombiniert mit einer kleinen Kamera, die ist da drin, die macht keine richtigen Bewegtbilder, aber zumindest Standbilder, sodass ich halt, wenn ich unterwegs bin, kann ich halt mal schauen, ne, ist da was, war da was. So, also eigentlich eine toffe Sache. Ich hatte ein, zwei von den Produkten vorgestellt, auch eins vom Blaupunkt. Das war auch noch ganz normal im Heft. Da war ich so ein bisschen stutzig geworden, weil da sind wir plötzlich bei so Standardchecks drauf gestoßen, dass da ein Webinterface hinterlegt war. Das heißt, diese Anlage ließ sich auch über den Webbrowser steuern, einfach die IP-Adresse von dem Ding eingegeben lokal. Dann kam man da drauf. Ein bisschen beim Weiterrecherchieren bin ich dann drauf gestoßen, dass der Webserver, der da läuft, ein Standard-Webserver war von dem Hersteller, der diese Produkte in Wirklichkeit in Hardware herstellt. Also hier steht zwar Blaupunkt drauf, dahinter steht ein taiwanisches Unternehmen Climax. Und die liefern eben ihre Webserver mit Standardzugängen aus. Das heißt, da ist immer ein Standardzugang Admin und das tolle Passwort Admin 1234. Ja. Und da wurde es dann so ein bisschen krumm halt auch. Bei der Blaupunkt, na, da haben wir das nochmal so durchgehen lassen. Das heißt, das stand zwar korrekt im Heft, dass man da rein konnte. Und so richtig schräg wurde es dann bei dem nächsten Produkt, was ich vorstellen wollte. Das war von Lupus Electronics. Sieht ganz anders aus. Im Prinzip steckt aber derselbe Basishersteller wieder dahinter. Ah, okay. Und man sah das auch im identischen Zubehör. Das heißt, du siehst irgendwie, dass das, was an Ökosystem noch drumherum ist, im Prinzip identisch ist. Von daher haben wir halt auch da geschaut und hier wurde es dann tatsächlich so ein bisschen tragisch, nämlich was die gemacht haben. Blaupunkt setzt auf so einen Cloud-Server dahinter, das heißt, du hast noch irgendeinen Anbieter sonst wo sitzen, der diese ganzen Daten verwaltet aus deinem Haus. Lupus Electronics, ein deutsches Unternehmen, die haben das eigentlich sehr schön und sehr gründlich gemacht. Die haben gesagt, so ein Cloud-Server-Ding wollen wir nicht, das soll alles beim Kunden zu Hause sein, was ja eigentlich ein cooler Gedanke ist. Haben dann den Kunden aber gesagt, wenn ihr es dann aus der Ferne steuern wollt, dann müsst ihr diese Anlage ins Internet stellen. Mhm. Und haben da auch eine Step-by-Step-Anleitung im Handbuch halt dazu gehabt. Und das haben die Leute halt auch gemacht. Nur was halt nicht dabei stand, wenn ihr das tut, ändert doch bitte das Passwort. Das war kein Teil der Dokumentation. Das war nicht, es ist auch nicht so, dass sie mit verschiedenen Default-Passwörtern ausgeliefert wurden, wie man es vielleicht von der Fritzbox kennt. Genau. Oder dass im Einrichtungsvorgang zumindest an irgendeiner Stelle gesagt wird, ne, wenn du hier weitergehen willst, dann musst du und sonst geht das Ding nicht weiter. Das war alles nicht. Was dazu geführt hat, dass halt ein großer Prozentsatz der Leute da nicht weiter drauf geachtet hat und gedacht hat, ja, macht ja nichts und off you go. Das heißt, von diesen Anlagen dümpelte eine doch sehr unangenehm hohe Zahl im Netz umher und es wurde dann auch noch größer, weil Climax eben, wie gesagt, ein internationales Unternehmen in ganz vielen Märkten vertreten ist mit ganz schrecklich vielen Produkten. Das heißt, je mehr man suchte, plöppten immer mehr von diesen Alarmanlagen auf. Der Effekt, den man dann hat, wenn man eine solche Alarmanlage gefunden hat, und das ist dann tatsächlich das Verheerende, was wir bisher in der Form halt irgendwie noch nicht hatten, ist natürlich, dass die gesamte Funktion komplett auf dem Kopf steht. Dass du im Prinzip normalerweise guckst du halt selber in deine Hütte rein und schützt deine Hütte vom Ferienort. Ja. Wenn jetzt jemand reinschaut, der es nicht so nett mit dir meint, dann hat der natürlich mit solchen Alarmanlagen eigentlich das perfekte Einbruchswerkzeug in der Hand, weil du komplett auskundschaften kannst, die protokollieren brav. Ne? Der Martin hat sich eingeloggt, der hat sich ausgeloggt irgendwie. Mhm. Weißt du irgendwie, wann andere Familienmitglieder was machen, wann sich jemand in der Küche bewegt irgendwie, hast noch ein paar nette Fotos dabei. Also es ist echt gruselig gewesen, muss ich mal sagen.
Und du kannst es ja dann auch abschalten, wenn du dann hingehst.
Und man kann es auch abschalten, genau, das geht natürlich auch. Also im Prinzip ist Auskundschaften, also da muss man sich dann nicht mehr mit dem Auto vors Haus stehen. Man kann irgendwie bequem auch am Urlaubsort bleiben, irgendwie gechillt, relaxed erstmal schauen, was in der Hütte geht. Und wenn die Leute dann sagen, hier, jetzt schalte ich meinen Urlaubsmodus, bin irgendwie 3 Wochen nicht da, kann man sich da vorstellen, ausschalten und danach auch wieder anschalten, wenn man das halt möchte. Also das ist schon eine ziemlich heftige Auswirkung dann gewesen von einem eigentlich, wenn man dann guckt, recht trivialen Loch.
Ja, es ist ja eigentlich jetzt auch wieder so, einfach nicht zu Ende gedacht. Also das ins Internet zu stellen, ist vielleicht noch halbwegs, also ist ja nachvollziehbar, dass man, ne, wenn man will, aus der Ferne drauf gucken. Geht das noch? Ist jetzt meine Frage nach den Packstationen, kann man die noch...
Mhm. Ja, also wir waren deshalb auch sehr gespannt. Also wir hatten Hersteller, die auch, also auch Lupus Electronics waren sofort da und bei der Stange haben gesagt, hier, wir kommen nach Hannover, wir hören uns an, was ihr zu sagen habt, und waren dann eigentlich auch eher baff erstaunt und überrascht, weil sie auf dem Hinweg schon alles Mögliche sich überlegt hatten an hochkomplizierten Sachen. Da musste man dann nur so lalala machen, ne? Weil das sind ja eher dann die Sicherheitslücken von morgen oder so, und waren dann echt irgendwie ziemlich platt, als es dann, nee, es ist irgendwie ziemlich einfach. Es
ist also einfach, da ist keiner 1, 2, von 3, 4. Gekommen, wenn,
da sind sie tatsächlich drauf gekommen.
Sie hatten jetzt eine Weile im Auto Zeit, sich drüber Gedanken zu machen.
Die hatten eine Weile Zeit von Berlin nach Hannover und waren nicht drauf gekommen. Ein anderer großer Hersteller aber, ne, es hat dann noch weitere Kreise gezogen, weil leider waren es nicht nur die Climax-Produkte. Wir haben dann auch mal geschaut bei Arbus, und Arbus ist halt auch kein kleiner Name, was Sicherheit irgendwie angeht. Und die haben ausgerechnet auch im Profibereich eine Anlage. Also die haben sogar eine Anlage für Laien. Da machen sie es auch so, dass das Passwort vorher schon verstellt ist. Also das heißt, die Laien, die Anlage bekommen, die kommen nicht in die Situation. Bei den Profi-Anlagen machen sie es mit 1, 2, 3, 4. Leider war es aber auch da so, dass wir komplette Profi-Anlagen auch im Netz gefunden haben. Mhm. Das heißt, da steht dann noch der sogenannte Errichter, das Unternehmen, was diese Anlagen aufstellt. Die stehen dann sogar noch in der Alarmierungskette. Und auch die haben da teilweise einfach dann nicht dran gedacht. Und
kann man das rausfinden, ob es da jetzt so wie bei der Packstation, haben wir jetzt gehört, dass die schon gehandelt wurden. Kann man rausfinden, ob es da schon
der Kollege aus dem Darknet sagen.
Was sagt denn das Darknet?
Ob schon was gehandelt wurde.
Aber ich meine, das ist ja relativ simpel. Du musst ja eigentlich nur noch die IP-Adresse suchen. Ich glaube, die haben eine gewisse IP-Range oder so, die benutzen. So,
das, was es simpel macht. Und das war allerdings auch ein Teil der Geschichte, wo eben auch die Hersteller nicht richtig dran gedacht haben. Und auch ein Nutzer, den wir übrigens auch, fand ich sehr interessant, im Netz haben. Ich habe also einen kontaktiert, der wirklich so eine Anlage am Laufen hatte und der netterweise bereit war, auch zu sagen, was er sich dabei gedacht hat oder auch nicht. Auch sehr spannend zu lesen. Und das kleine Steinchen, was eigentlich bei allen fehlte, war dieses Steinchen von den Suchmaschinen, von Anbietern wie Shodan, also Portale, die im Prinzip nichts anderes machen, als das Netz zu durchsuchen, einen Index zu bilden, so wie Google das halt irgendwie für die ganzen Textsachen macht, gibt es halt extra Suchmaschinen fürs Internet of Things und im Prinzip nur alle Devices, alle IPs anpingt und schaut, wer meldet sich und das einfach nur katalogisiert.
Ah, ja.
Und an dem Punkt ist es dann, hast du wirklich eine Suchmaschine, und wenn du den richtigen String eingibst, dann kommst du zum Ziel. Und der war teilweise erschreckend einfach, bei Climax war es dann halt Climax. Ha. Ja.
Und dann findet man die.
Ich erinnere mich dran, war das nicht schon mal, dass diese gerade diese Climax-Sachen schon mal so im Netz relativ
Webcams. Bei den Webcams hatten wir genau das gleiche Problem. Mhm. Ja. Wobei das da im Vergleich dazu immer noch, ja, es ist halt durch diese Alarmanlage-Geschichte ist es natürlich
total
auf den Kopf gestellt.
Problem, ne?
Ja, also das sind quasi die Bewegungsmelder und die Kameras, und man hat da auf alles dann Zugriff.
Du hast ein komplettes, je nachdem, wie viel Sensorik, Aktorik sich also die Menschen halt reingestopft haben, hast du einen besseren Überblick.
Je sicherer ich das machen will, desto angreiferer bin ich eigentlich.
Das ist
das
Tragische, weil du im Prinzip, ne, je besser es die Leute gemeint haben, ne, schön gedacht, schlecht gemacht, desto stärker geht es halt auch nach hinten los. Ja. Je sorgfältiger die Anlage eingerichtet ist, ne, also wie zurückführbar das auf persönliche Daten ist, das liegt dann daran, wie viel Informationen die Leute in die Anlage noch reingepackt haben. kam. Aus der IP kommst du ja erstmal nicht richtig weit. Du kannst zwar ungefähr eine Region einchecken, ne, kannst das ungefähr tracen, natürlich auch nicht auf dem Gebäude, aber da sind, lassen sich User hinterlegen. Also das heißt, da sind dann Klarnamen-Dinge und dann weißt du halt irgendwie, ja, dass Klaus, Rita und irgendwas da halt sind. Da sind oftmals E-Mail-Adressen hinterlegt, über die sich die Leute alarmieren lassen im Falle eines Alarms. Und auch die haben oftmals Klarnamen, Firmennamen oder das Geburtsjahr. Das heißt, dass, und bei der großen Zahl der Anlagen war es einfach, Leute auch tatsächlich direkt einzugrenzen. So wie den Herrn, den ich ja dann im Prinzip auch über eine Telefonnummer... Ne,
und das Problem liegt wahrscheinlich daran, dass bei den Firmen da die verschiedenen Leute an verschiedenen Sachen arbeiten.
Tja.
Und nicht dran denken, dass vielleicht der andere das ins Internet stellt oder so. Also die Sache mit dem Standardpasswort ist ja eigentlich, also ich kenne es auch von Routern, dass man da jetzt immer so einen komischen schon hat, den die meisten...
Genau, von Routern, da hatte man die Geschichte dann mal, also so gefühlt vor 10 Jahren, ich weiß es jetzt nicht, irgendwie, ich entsinne mich zumindest mal, dass so Telekom-Dinger irgendwie mit einem Standard-WLAN-Passwort irgendwie ausgeliefert wurden. Aber eigentlich haben die schon so ihre Lektion gelernt. Deshalb habe ich auch den Preis hier, das Editorial, gewonnen. Da geht es tatsächlich so ein bisschen darum... die Produkte IT küsst XY. Ich glaube, das ist so das Problem. Ne? Das heißt, im Moment ist alles, was Consumer Electronic ist, muss eine App haben, sonst ist es keine mehr. Das heißt, die Leute brauchen die App und dann brauchst du entweder Bluetooth oder WLAN, um überhaupt mit den Sachen kommunizieren zu können. Also bist du am Netz und wenn du am Netz bist, dann fängt es halt an. Und da sind halt viele Hersteller unterwegs, die zwar sehr tolle Produkte in ihrem Feld immer gemacht haben. Also auch Climax ist schon sehr lange im Geschäft. Die haben sonst immer GSM-Alarmanlage gemacht, wo du halt eine Mobilfunkverbindung drin ist. Das war übrigens das erste Produkt, was ich von denen mal unter den Fingern hatte. Technik von vorgestern, denkt man zuerst. Und dann denkt man aber, ja, funktioniert aber. Ist ja super. Ne? Also die SMS da die ganze Zeit hin und her und ist ziemlich geschlossen. Das haben die toll gemacht und super. Und jetzt halt IP-Anlagen. Ja, und da haben sie wahrscheinlich so einen Standard-Webserver irgendwo aus dem Regal gezogen. Klar, und dann ist an anderen Stellen natürlich auch Versagen. Also im Falle der Abus-Anlagen, die sind halt auch, das haben die mir auch gesagt am Telefon, wir haben unsere Abus-Akademie und wir haben das Logo irgendwas. Und dann habe ich auch gesagt, ja, sie werden es mir verzeihen, aber hier sind jetzt trotzdem irgendwie 10 Anlagen. Was machen wir? Ne?
Bei den Profis können wir natürlich sagen, okay, die müssen es eigentlich selber besser wissen. Ne? Also ich meine, die müssen ihre IT-Sicherheit ja selber im Griff haben, aber man sieht halt, es funktioniert halt doch nicht. Also du musst es den Leuten erstmal klar so hinhauen, dass man
sicher ist. Und jeder muss die Lektion offensichtlich selbst lernen. Also wenn du sagst, ne, dass die Router hatten das vor 10 Jahren, eigentlich könnte man ja, hat denn keiner damals heise online gelesen.
Es geht schon hauptsächlich an die Hersteller, denke ich, den Auftrag. Ne? Das ist immer diese Thematik erwartbares Fehlverhalten. Ne? Das habe ich bei den Autos irgendwann gelernt, dass im Prinzip auch in der Produkthaftung alles, wo man von ausgehen kann, dass die Leute es falsch machen, schon bei der Produktentwicklung, das muss man einfach auch berücksichtigen. Und sowas wie diese Bequemlichkeit und Faulheit, da 1, 2, 3, 4 oder das einfach zu lassen, das gehört halt dazu. Also deshalb ist klar der Hersteller in der Pflicht. Die haben das insofern nachgelegt, als dass sie entsprechende Firmware-Updates jetzt rausgebracht haben. Bei der Blaupunkt war es relativ easy, weil die ein Push-Update machen können. Die können das vom Server auf die Dinger drauf tun. Genau, bei den anderen Anlagen ist es so, da, die können das nicht. Da müssen die Nutzer das halt selber machen. Und besonders,
wie sagt man denen das?
Genau, wie sagt man denen das? Da haben im Prinzip der Hersteller hat halt jetzt versucht, alle über Händler und die Kontakte, die sie direkt haben, halt zu triggern und das auf der Homepage bekannt zu machen. Da wird man jetzt halt gucken müssen, wie viel von den Anlagen verschwunden sind. Ein großes Problem sehe ich noch bei den ganzen internationalen, die halt zu erreichen, weil wir gerade halt auch im Asiatischen und bis runter nach Australien halt sehr viele gefunden haben. Da kann man mal die Sirene klingeln lassen.
Okay, ja, müssen wir mal gucken, dass das irgendwann noch weiter die Kreise zieht. Aber jetzt ist es ja in CT, dann wird es ja vielleicht...
Jetzt wird alles.
Dann wird es auch in Australien gelesen, die CT. Unsere australischen Leser CT. Erzählt das mal weiter.
Na, es gibt ja eine niederländische Ausgabe zumindest.
Ja, die funktioniert in Australien bestimmt auch total gut.
Die rennt.
Natürlich. Ja, krass. Also auch wieder so eine Geschichte, wo man so im Nachhinein dann sich nicht vorstellen kann, warum man da nicht drauf gekommen ist.
Ja, lohnt sich aber zu lesen. Die Hersteller sind drin, die Leser sind drin und das ist schon, ja, ich fand es auch für mich persönlich ein lehrreiches Stück und man guckt einfach nochmal selber so durch seine Sachen durch. Weil auch der Typ, der da betroffen war, ist irgendwie auch Ingenieur und hat noch was geschrieben, wie er alle seine Handys halt irgendwie verschlüsselt und sonst was macht.
Aber
und
das Ding nicht.
Musste dann auch sagen, ja, aber.
Ich finde ja schockierend, dass es immer wieder Bereiche erwischt einfach. Ne? Jetzt sind es die Alarmanlagen, mal sind es Webcams oder Router. Ja. Wir hatten ja vor 2 Jahren oder 3 Jahren diese Industrieanlagen, wo plötzlich Kraftwerke steuern
können. Ja, eben.
Und das scheint einfach so, also es scheint sich erst was zu ändern, wenn wirklich jemand da mal drauf guckt und dann auch die Hersteller mal ein bisschen, ja, ein bisschen Druck auf
genau,
die
Hersteller. Jedes Mal muss wieder genau jemand auf diese Technik gucken. Also es ist nicht so, dass sie dann sagen, okay, wir gucken uns das jetzt mal an, wir finden das total peinlich, was die bei Climax gemacht haben. Bei uns passiert das nicht, sondern offenbar lesen die meisten nur und lachen so wie wir, zweifelnd, ungläubig.
Ist ja gut für uns.
Wie kann man nur?
Wir haben die Sachen und bei uns kann man sich dann, bei uns kann man das
deswegen Ungläubige. CT lesen, bei uns kommen wir immer noch mal drauf auf die wirklichen Probleme.
Ja, genau. Passwort ändern.
Genau,
sehr Passwort ändern. Okay, das ist natürlich eine Sache, die müssen wir wahrscheinlich immer am Anfang vom Uplink einfach mal sagen. Immer einmal pro Woche.
Bitte ändern Sie Ihr Passwort jetzt.
Wenn das Passwort 1234 ist, dann ändert's bitte. Und Backups, genau, natürlich. Das hatten wir auch noch. Der kommt aus der Technik, Backups sind auch wichtig.
Die Abus hatte auch eine Profi-Einstellung übrigens, da war es dann 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ja, siehst du. Muss man auch nochmal
sagen. Okay, das ist also das Profi-Passwort. Das haben wir jetzt gelernt. Das ist also das Laien-Passwort.
1,
2, 3, 4 und...
Profis machen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je länger, desto besser, hast du gesagt.
Ja, genau, weil es gibt ja auch genug Zahlen dann. Dann 0 und dann geht es ja von vorne los.
Ja.
Sehr schön. Ja, okay, nach den erschreckenden Sachen.
Ja.
Alex, du machst jetzt noch mal ein bisschen was, komplett anderes. Genau. Du hast noch Technik mitgebracht, die bei der wir noch keine Sicherheitslücken gefunden haben, sagen wir mal so.
Naja, es läuft Android drauf, also das heißt, da kann man schon...
mal das Paket hin, ich will auch mal was sehen. Genau.
Aber und zwar, es sind Smartphones, aber es sind eben keine ganz gewöhnlichen Smartphones, sondern sie haben halt, der eine hat einen riesen Akku und der andere hat einen riesen Speicher.
Ja.
Das ist ein Asus Zenfone. Asus ist relativ kleiner Player noch in Europa bei den Smartphones, aber auch die versuchen halt doch ordentlich in den Markt zu kommen und die haben jetzt halt so, sagen wir mal so, sind schon die Ersten, die sowas gezeigt haben. Also wirklich ein 128 GB iPhone gibt es natürlich, aber so bei Android ist es relativ selten, weil eben auch preissensibel. Und entsprechend ist es relativ selten, gerade bei den Android-Smartphones. Und die haben halt jetzt halt zwei Geräte auf den Markt gebracht. Einmal das Zenfone 2 Deluxe. Das schicke, relativ schicke Rückseite. Ist so ein bisschen...
Ja, cool aus.
Ja, also es...
Ich finde, das sieht cool aus.
Hat so eine Art Hologramm-Effekt, ne? Mit einer strukturierten Rückseite. Also das sieht schon ganz schick aus, ne?
Ja, Mehrheitsmeinung.
Ronald, sag mal was. Ja,
also kann man schon mal... wie gesagt, ist Geschmackssache.
Ja.
muss auch sagen, ja. Da ist noch ein Intel-Chip drin. Das ist so das letzte Smartphone noch mit einem Intel-Chip. Weil, Intel
das
hat
letzte ja seine Art.
Ja, kann man echt so sagen. Der ist auch gar nicht mal so, also der hat schon seine ordentliche Leistung. Das ist jetzt so, die kosten so ungefähr 450 Euro. Auf dem Niveau, wie den Nexus 5X zum Beispiel, auf dem Niveau bringt der auch Leistung. Also das ist für den Alltag auf jeden Fall ausreichend. Ist aber quasi im Moment ihr Spitzenmodell bei Asus. Und eben kommt mit 4 GB Arbeitsspeicher und 128 GB internen Speicher. Also das ist schon ordentlich. Hat man ordentlich Platz.
128 intern heißt wirklich 128
GB. 128 intern, genau. Und man kann sogar noch eine SD-Karte reinstecken mit 200 GB.
Kann man auch noch machen.
Also von daher, wenn man Platz braucht, ist das schon eins, wo man sagt, okay, cool. Und sonst kommt das häufig halt bei relativ Billiggeräten, erstaunlicherweise, weil die irgendein ein Instrument brauchen, um das zu vermarkten. Und bei den teuren ist es relativ selten. Also so ein Samsung S7 hat halt 32 und du kriegst halt nicht mehr, ums Verrecken nicht.
Ja,
kriegst immer jetzt noch eine SD-Karte rein, und das ist dann schon relativ ungewöhnlich. Von daher ganz interessant. Muss sagen, die Oberfläche sehr überladen. Also das ist halt so ein bisschen das Asiatische.
Ach,
die haben eine eigene Oberfläche, eine angepasste Oberfläche. Sehr, sehr überladen. Sehr viele Zusatz-Apps, ein paar nützlich, manche nicht. Ne?
Die wird man nicht los.
Naja, man kann sie teilweise los. Das ist eben auch so das Problem. Es gibt ein paar Werbe-Apps, die kriegt man los. Ein paar interne Apps kriegt man nicht so einfach los. Die kann man sie deaktivieren, aber nicht deinstallieren. Sagt man sich natürlich, okay, 128 GB, hab ich genug Platz, ist mir ja eigentlich egal. Aber es nervt halt schon, weil die auch relativ schnell mit Benachrichtigungen kommen. Ich habe hier was für dich vorbereitet und willst du nicht das und das und so. Ja, also das merkt man schon. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Ist bei Android nicht mehr so schlimm, weil man es ja noch einen anderen Launcher drauf machen kann. Aber ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und das andere ist das Zenfone Max. Hat einen 5000 mAh Akku. Und das ist das Tolle, das hält wirklich lange. Also wir haben es geschafft, das über das WLAN-Surfen 26 Stunden lang durchlaufen zu lassen. Also nicht zwischendurch ausschalten, sondern wirklich 26 Stunden am Stück mit Display an. Und also damit kommst du auf jeden Fall 2-3 Tage problemlos mit normalem Gebrauch auf jeden Fall durch. Und wenn du es, selten benutzt, kommst du auch locker eine Woche drüber. Ne? Also das ist schon relativ ungewöhnlich. Gibt es immer mehr, die in die Richtung jetzt gehen. Nachteil, schwer. Ne? 200 Gramm.
Ach so. Mhm.
Das Zenfone 2 hat einen normalen Akku, wiegt auch schon seine 180 Gramm, aber das wiegt halt 200 Gramm, das merkst du schon.
Ja, das Sumo-Phone.
Genau. kannst den Akku auch leider nicht wechseln, das wäre natürlich noch so ein Knaller, wo du sagen kannst, hey cool, ich habe einen riesen Akku und ich kann auch noch wechseln, bin ja völlig autark. Aber ist zumindest, also damit kommt man auf jeden Fall sehr weit. Hat dafür aber halt nur einen Mittelklasse-Prozessor drin, so reicht für den Alltag aus, aber ich meine zum Spielen oder so wird es nicht mehr benutzen.
Genau.
Auch Display und so sind natürlich jetzt nicht so.
Also das sind quasi zwei Smartphones, die jeweils so ein herausstechendes Merkmal haben. Und ist es so, dass man sie dann, also beim Rest kann man sie so benutzen, dass man tatsächlich sagt, wenn das wichtig ist, dann ist es okay, genau. Oder?
Also das sind solide Smartphones, ne? Also das, was andere Hersteller auch anbieten. Mhm. Ne? Also die stören im Alltag nicht. Du kriegst dann, das Zenfone Max hat schon Android 6.0, das Zenfone 2 Deluxe wird es auch bekommen. Also du kriegst ein aktuelles Android, du kriegst die Software und es ist auch so von der Look and Feel, das ist gut verarbeitet und so weiter. Also du kriegst dann schon ein gutes Phone, aber du kriegst halt noch was dazu, was sonst noch nicht viele haben. Ne? Also
klingt insgesamt irgendwie alles so hilflos, irgendwie, als ob man überhaupt nicht mehr wüsste, wie man die Dinger verkaufen soll. Und dann halt sagt, dann machen wir, okay, dann lass uns doch einfach mal den Arbeitsspeicher idiotisch groß machen und irgendjemand wird den Slider schon rüberziehen und dann bleibt nur noch das stehen.
Bei den nächsten sind wir bei 6 Gigabyte und wir wissen so, man weiß nicht so richtig, braucht man wirklich die 6 Gigabyte eigentlich? Ja, schön, dass es hat, aber zum Beispiel das OnePlus 3, was jetzt in dem nichts rauskommt, hat halt 6 GB, aber schmeißt dann trotzdem nach 10 Apps alle Apps erstmal aus dem Speicher wieder raus. Also es ist totaler Quatsch, dass 6 GB Arbeitsspeicher hat. Aber die suchen alle so ein bisschen nach neuen, nach Verkaufsmöglichkeiten, wo man sagt, das ist so explosiv oder das ist ungewöhnlich, was wir haben, selbst wenn du es nicht unbedingt brauchst. Also bei Akku würde ich sagen, da sagen viele, ich will einen großen Akku. Ich will das möglichst.
Ja, genau. Also das sind, ja? Also Akku und auch der Speicher finde ich schon, das ist was, wo man nachdenkt, wenn man...
So. Also der Speicher absolut ist total nervig, genau. Weil der immer zu wenig ist, aber da sind auch 16, ich finde auch 32 sind dafür fast schon zu wenig. Also ich weiß
genau.
Nicht, wie es
euch das geht. Ist halt so, und beim iPhone hat man zum Beispiel, das muss man sehr viel Geld investieren in die 128 GB Version. Ne? Kriegst du bei Android halt nämlich deutlich billiger und der Aufpreis in wirklich 30 bis 50 Euro je nach Angebot zwischen eben der 64 GB Version, die ja natürlich auch ausreichen würde. Ne? Aber ich glaube, in Deutschland gibt es glaube ich nur die 128er. Das Nachfolgemodell wird 256 auch noch als Maximum haben. Also das ist halt wirklich, man hat so ein Alleinstellungsmerkmal, was man dann auch wirklich pflegt.
Es wäre ja cooler, wenn man das zusammen reintut, also den großen Akku und den großen Speicher.
Genau, also eigentlich, das ist halt so ein bisschen, es gibt so
Nischenanbieter. Kaufen.
Ja.
Es gibt so Nischenanbieter, die das tatsächlich mal gemacht haben, aber keiner von den großen, also weder Samsung, LG oder so weiter, keiner macht es. Geht natürlich auf den Preis und das ist eben so, obwohl du natürlich 700, 800 Euro für ein High-End-Smartphone ausgibst, offensichtlich scheuen die davor, dass du, wenn du 128 reinpackst, dass es eben nochmal 20 Euro teurer wird oder so.
Dann hast du aber nur noch 250 Dollar Gewinn und keine 300.
So, ja. Ne? Und das sind also alles so Sachen und gerade der große Akku. Keiner will wirklich einen großen Akku in seine High-Ends reinbauen. Sagen wir mal, 3000 ist jetzt so der Standard, das ist schon gut. Ja, aber du hast natürlich auch eine Hardware drin, die auch nicht auch Akku frisst. Ne?
Ja, es ist ja vor allem, weil so ein Werbedings immer die Millimeter sind und das Dünnste und so. Und das ist tatsächlich was mir, also inzwischen sind die also dünn genug. Und dann soll man sie doch so, also klar,
aber offensichtlich. Das iPhone ist so 7 mm oder so, das ist halt 12 bis 13. Hm. So, da ist eben die Frage, ist halt aber zu dick. Und da
okay, es ist halt auf jeden Fall schon, ja natürlich, aber wer, ja. Okay, ja. Das ist tatsächlich schon sehr klobig, das stimmt.
Aber andererseits, ich meine, das kannst du auch als Powerbank zum Beispiel benutzen. Also du kannst einfach noch ein anderes Gerät ranschließen.
Das ist cool. Ja.
Starthilfe fürs Auto,
geht das auch schon? Ja.
Reicht, ich glaube 5.000 reicht noch nicht ganz. Ah, okay. Aber so im Prinzip, es gibt ja viele, die einfach eine Powerbank oder sowas mitnehmen, weil der Akku einfach nicht reicht von ihrem Smartphone. Weil sie denken, okay, ich komme am Tag nicht oder komme über 2 Tage nicht, nehme lieber noch eine Powerbank mit. Und insofern ist das immer noch die bessere Lösung, ne? Weil da hast du auf jeden Fall genug Saft. Und bist dann einfach dann unabhängig. Du musst nicht noch ein Zusatzgerät mitnehmen, was auch ohne Tasche dann Platz hat, genauso schwer ist. Es ist halt, Akku geht einfach aufs Gewicht.
Meine Hoffnung wäre ich bin jetzt gerade nicht, also ich muss jetzt dringend nicht ein neues kaufen, dass sie das jetzt so mitkriegen, dass das vielleicht die Sachen sind, auf die wir gucken und nicht, dass das Display jetzt 8K hat oder ich weiß gar nicht, was das nächste jetzt ist beim Smartphone, weil das sehe ich ja nun tatsächlich mit meinen Kontaktlinsen nicht mehr.
Aber tatsächlich, ich habe so ein bisschen, also das ist so der Trend, es gibt so ein paar Hersteller, auch Acer hat eins angekündigt, was so viel Akku hat, aber eben auch Mittelklasse. Also das heißt, keiner macht einen High-End-Chip und einen riesen Akku, sondern es ist immer so dieses, der Mix, weil irgendwie dieses hochklassige Gefühl immer damit zusammenhängt, dass es relativ leicht ist, Metall hat oder dünn ist. Ne? Und das ist irgendwie, kann man das noch nicht vermitteln. Oder der, ich kenne viele, die sagen, ich will einen großen Speicher, ja, will einen großen Akku, und trotzdem bieten es die großen Hersteller nicht an, weil sie es offensichtlich nicht verkauft. Ne? Also ich bin mal gespannt. Also das ist nur die ersten Anfänge, wo man sagt, okay, das kommt jetzt auch in so in den, das sind ja alles Geräte, das Zenfone Max kostet 230 Euro. Das heißt, das sind alles Geräte, die auch relativ günstig sind. Ne? Also es kommt jetzt alles so in den Bereich rein.
Also das mit dem Akku kostet 230 und das mit dem Speicher 450, hast du gesagt.
Genau. Das ist halt auch ein bisschen schneller, hat ein höher aufgelöstes Display und so. Ne? Also das ist dann schon ein bisschen höherwertiger. Aber eben die Frage, was du brauchst. Ne? Für das 230 Euro kriegst du auch, das reicht dir in der Regel auch, ne? Weil du, was machst du? Du schreibst WhatsApp und so weiter.
Wie hoch ist da die Auflösung?
720p, also ne? Aber
bei wie viel Zoll?
5,5 Zoll. Da ist natürlich die Frage, das ist ja ein großes, ein großer Klopper. Ne?
Genau, aber bei dem mit dem großen Speicher, ich kann mir jetzt tatsächlich die Namen nicht merken.
Zenfone 2 Deluxe und das mit dem großen Akku ist das Zenfone Max.
Bei dem 2 Deluxe hast du gesagt, kommt ja bald der Nachfolger. Und ist das der Nachfolger oder eine Version mit größerem Speicher?
Nee, das wird tatsächlich ein Nachfolger. Der wird einen schnelleren Prozessor drin haben und auch ein höher aufgelöstes Display. Nee, das Display wird gleich aufgelöst sein, aber es wird einfach eine bessere Kamera
drin haben. Vielleicht ein größerer Akku.
Der Akku wird tatsächlich ein bisschen größer als bei dem jetzt sein. Wird auch jetzt dann ein Qualcomm-Chip drin sein, weil Intel halt, wie gesagt, seine Produktion eingestellt hat. Aber kommt dann so Richtung IFA, wird das wahrscheinlich dann kommen und wird auch teurer sein. Ne? Das muss man auch sagen. Okay. Also die gehen jetzt auch ein bisschen in die High-End-Richtung. Und es wird halt einfach, der Akku wird zwar 3000 mAh groß sein ungefähr, aber eben das hat Samsung Beispiel auch. Aber diese 5000 oder
noch größer. Ja, ich will jetzt 5000. 5000
kriegst du halt nicht. Ne? Und das heißt, du kriegst
im besten Fall den Speicher.
Obwohl es nicht so schön ist.
Zum Glück habe ich ja keinen mitgebracht. Da können wir uns ja hier schön
nett. Danke.
Ja, cool.
Genau, die
Alarmanlage-Packstation. Wie ist das mit dem Intel-Chip? Also hat Intel nicht gesagt, dass es den nicht mehr geben wird?
Ja, also die haben den eingestellt. Es wird, also natürlich kriegst du den noch. Du kannst, als wenn du das noch herstellst, kriegst du noch welche. Aber die Nachfolgegeneration für Smartphones und Tablets oder zumindest für Android-Tablets ist eingestellt. Den Atom wird es weiterhin geben, aber natürlich in der größeren Ausbaustufe für Windows-Tablets und so. Aber es wird den für Smartphones und Tablets, haben sie den, das ist ein Verlustgeschäft gewesen, haben sie eingestellt. Die letzten könntest du auch herstellen, die Chips gibt es noch, aber danach gibt es einfach keine neuen mehr und deswegen wird es jetzt nach und nach alles eingestellt.
Aber ist da nicht absehbar, dass der Android-Support irgendwann...
Ja, ist ein gutes Argument, weil das Billige hat schon Android 6, das Teure, ihr Flaggschiff, hat noch kein Android 6. Mhm. Und es liegt eben auch daran, dass sie eben erstmal, dass eben Intel auch das Android erstmal anpassen muss. Und das dauert ein bisschen. Es kommt auf jeden Fall. Insofern ist es noch nicht ganz so tragisch, aber spätestens mit der nächsten
Android-Version. Aber dann ist man nur bei Android 6 und wenn man jetzt ein Gerät kauft, will man ja eigentlich noch auf Android 7 kommen.
Und das ist eben die Frage. Ne? Man wird wahrscheinlich dann kein Android 7 mehr bekommen. Und eben ist die Frage, wie sehr Intel sich da noch dahinter klemmt und für x86 das optimiert.
Na, dann bleibe ich vielleicht doch bei Powerbank und SD-Karte. Wobei meins, ich bin ja noch bei Android 5, ich kann ja gar nichts sagen.
Oder wie gesagt, es gibt ja noch ein paar mehr Geräte. Es ist nicht die einzigen, die jetzt. Ja, es kommt immer mehr in diese Richtung, weil es eben auch ein Verkaufsargument.
Genau, also das finde ich auf jeden Fall spannend, dass jetzt gesagt wird, wir hören jetzt mal auf
dem Display. Handy mit Powerbank oder Powerbank mit Handy?
5000 für eine Powerbank relativ wenig. Nein, also das ist tatsächlich schon. Also das würde ich tatsächlich auch benutzen, um sagen mal, okay, mein E-Book wieder, der ist gerade leer gegangen, ich lade ihn jetzt nochmal schnell auf, weil ich habe halt gerade die
Kapazität da. Cool. Der geht ja wirklich, wenn er dann mal leer geht, alle zwei Monate, dann immer im ungünstigsten Moment. Ja, cool. Dann haben wir ja jetzt noch hier ein bisschen was Positives, oder? Ich versuche mal so noch einen so positiven Abschluss zu machen. Ich habe noch drei Leserbriefe, wo ich kurz noch drauf eingehen wollte. Wir haben einen von, und die sind nicht alle positiv.
Ach so, ich dachte,
deiner wird negativ.
Super.
Und zwar von Tim haben wir einen bekommen, der hat gefragt, wie das ist mit, wenn man Dienstleister für Drucker hat. Und es ging darum, dass letzte Woche hatten wir diese Festplatten, auf denen noch die Daten waren. Ne? Warst du da auch beteiligt? Genau, und das Druckerdienstleister, was man da vereinbaren muss und wie man mit denen umgeht, wenn man einen Drucker zurückgibt, wahrscheinlich, so verstehe ich das jetzt, und dann will das da nicht die Daten drauf liegen. Ich habe den Kollegen gefragt, wir haben noch nicht rechtzeitig, er guckt sich das mal an und dann gucken wir das hier auch im Uplink oder vielleicht auf Heise Online oder so, kommt das nochmal. Also danke für den Hinweis. Dann hat Jonas, das war jetzt meine Datenschutzlösung, ich lese nur den Vornamen vor. Jonas hat zu DVB-T2, hatten wir letzte Woche auch hier als Thema gesagt, dass die Bildqualität ja deutlich besser geworden ist, aber was denn nun mit dem Ton ist. Und ich habe Volker nochmal gefragt, der hat mir gesagt, jetzt versuche ich es hinzubekommen, dass es jetzt auf jeden Fall Digitalton ist. Ich habe ihn explizit gefragt. Also es war so, dass DVB-T1 hatte schon die Möglichkeit, Digitalton und dann 5.1 und sowas.
Ja, 5.1 Ton geht auch.
Genau, der aber, ging, aber der wurde nicht groß ausgespielt.
Der wurde ausgespielt, aber nur am Anfang, als DVB-T genau, gestartet hat und dann war es halt weg. Wobei bei DVB-T2 habe ich jetzt 5.1 Ton auch noch nicht gesehen. Genau, also im Moment ist das so ziemlich, das ist ja momentan nur ein Testbetrieb, also es ist noch nicht der Regelbetrieb, soweit ist man noch nicht bei DVB-T2. Momentan ist es tatsächlich Stereoton, der da momentan nur drüber geschickt wird. Ob das nochmal geändert wird, das muss man dann sehen. Aber die Erfahrungen aus DVB-T waren eigentlich eher, dass das nur zum Anfang so eine, oh, jetzt machen wir mal hier Wetten, das in 5.1. Und danach ist das halt aber alles wieder untergegangen. Also ich würde nicht zu sehr drauf setzen.
Also ich hatte Volker so verstanden, dass jetzt mit Digitalton alles ein bisschen besser wird. Aber
digital war das andere aber auch. Also DVB-T war auch schon digital. Also was Analoges hat es da nicht mehr
gegeben. Also es war schon so eine CT-Antwort, so ja, aber.
Ja, aber, ja. Nein, genau. Also nicht auf besseren Ton großartig hoffen.
Okay.
Da ist nichts.
Und dann habe ich noch eine ganz lange.
Ja, das kann ich halt. Soll ich das gleich übernehmen?
Ich weiß nicht, ob wir alles. Also
nein,
wir
haben das noch eine Herr Hamal. Es ging um. Es ging um die E-Autofahrt nach Österreich Richtung Alpen, wie ich übrigens geschrieben habe, nicht in die Alpen. Eigentlich habe ich geschrieben Richtung Alpen, aber das nur am Rande. Ein sehr langer Brief und auch mit einem Satz, Kritik. Den man sehr viel Kritik, ja, sehr viel. Herr Hamal, es steht auch ein Satz drin: Wer heute ein E-Auto kauft, ist ein mit Verlaub Vollidiot. Ich sehe das nicht so. Das muss ich hier einfach mal sagen. Und auf alle Sachen kann man hier jetzt irgendwie auch nicht eingehen. Ich habe tatsächlich doch ganz dezidiert den Eindruck, dass da momentan schon serientaugliche Fahrzeuge da sind. Das, was wir da bewegt haben, war aus meiner Sicht eins. Und ich bin sehr gespannt, was sich da auch in den nächsten Monaten und Jahren ergibt zum Thema E-Mobilität, weil ich glaube, das wird nicht so lange dauern, wie wir das heute denken. Wir werden sehen.
Danke für den ausführlichen Brief. Wir haben es auf jeden Fall gelesen. Fürs Vorlesen würdest du jetzt nochmal die zweite Sendung und du bist kein Vollidiot.
Ich habe ja noch keins gekauft. Aber
okay, dann bist du ja auch, dann bist du ja auch so keiner. Das ist doch ein guter Abschluss. Keine Vollidioten hier. Ich würde sagen, wir wünschen euch eine schöne Woche noch und nächste Woche dann gibt es den nächsten Uplink. Danke fürs Zuschauen. Wir sind schon weg. Oder kannst du die E-Mail-Adresse einblenden wenigstens? Die habe ich natürlich vergessen. Damit die Leute uns nochmal beleidigen können.